Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Religionsmagazins. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Dietrich Bonhoeffer ist, ja, man könnte fast sagen, der einzige Heilige, den die evangelische Kirche hat. Der Pfarrer und Widerstandskämpfer ist einer der wichtigsten Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Vor ziemlich genau 80 Jahren wurde er von den Nazis hingerichtet. Mittlerweile tobt ein politischer Deutungsstreit um ihn. Rechte Christen und Trump-Anhänger in den USA stilisieren ihn zum Widerstandskämpfer gegen unter anderem Frauen- und Minderheitenrechte. Der Streit macht sich zum Teil fest an einem Bonhoeffer Kinofilm, der jetzt auch in Deutschland läuft. Was davon zu halten ist, klären wir gleich. Zunächst aber schauen wir auf Aktuelles aus Religion und Kirche in der vergangenen Woche. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben am Donnerstag ihre Jahresstatistik vorgelegt, also Zahlen über die Mitgliederentwicklung, über Gottesdienstbesuche, Taufen und Trauungen und Beerdigungen. Beunruhigend bleibt die Zahl der Kirchenaustritte. Zählt man alles zusammen, Kirchenaustritte und Todesfälle, dann haben Katholiken und Protestanten zusammen mehr als 1 Million Mitglieder verloren. Florian Breitmeier fasst zusammen.
Der Mitgliederschwund in den beiden großen christlichen Kirchen setzt sich fort. Nach vorläufigen Zahlen traten im vergangenen Jahr aus der evangelischen Kirche 345.000 Gläubige aus. Damit sinkt die Zahl der evangelischen Christinnen und Christen in Deutschland erstmals unter die Marke von 18 Millionen Mitgliedern. Die EKD-Ratsvorsitzende und Bischöfin für den Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, erklärte, die Kirche müsse künftig verstärkt auswählen, wo sie mit ihren begrenzten Mitteln besonders wirksam sein könne, um Menschen in ihrer Religiosität zu unterstützen. Sorge bereiteten ihr vor allem die rückläufigen Taufzahlen, so Fehrs. Im Jahr 2024 traten mit 345.000 Gläubigen auch mehr Menschen aus der evangelischen als aus der katholischen Kirche aus. Auch dort zeigt sich nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz weiterhin ein Rückgang bei den Mitgliedern. 322.000 Katholikinnen und Katholiken kehrten im vergangenen Jahr ihrer Kirche den Rücken. Rund 19,8 Millionen Mitglieder zählt die katholische Kirche bundesweit. Erstmals unter 20 Millionen.
Die aktuellen Kirchenaustrittszahlen zusammengefasst von Florian Breitmeier. Ende Januar wurde daran erinnert. Vor 80 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. 80 Jahre ist es her, dass mit dem Ende der Nazi-Herrschaft der Holocaust zu Ende ging und eigentlich überhaupt erst offenbar wurde, mit welchen Gräueltaten die systematische Vernichtung des europäischen Judentums verbunden war. Es hat dann noch einmal 60 Jahre gedauert, bis in Berlin mit dem Holocaust-Mahnmal ein zentraler Gedenkort für die Opfer eingerichtet wurde. In der vergangenen Woche wurde daran erinnert.
For I am the voice of 6 million murdered Jews, of which 1.5 million were children. And I am also the voice of the lucky few, the voice of survivors.
Die Worte, die die polnische Holocaust-Überlebende Sabina van der Linden-Wolanski bei der Einweihung des Holocaust-Mahnmals vor 20 Jahren sprach, spielten auch bei der Gedenkveranstaltung eine wichtige Rolle. Für den Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumerker, zielen sie auf das Kernanliegen des Denkmals.
Sie hat ja nicht nur als Stimme der 6 Millionen Ermordeten gesprochen, sondern auch als Stimme der Überlebenden. Und diese Botschaft, die sie damals in die Welt getragen hat, die ist zumindest in unseren Herzen noch immer lebendig. Und wir versuchen, ihr Erbe, ihre Botschaft auch weiterzutragen, seid nicht gleichgültig.
Neben Neumerker saß auch Lea Roos auf dem Podium. Die Publizistin verwies auf die Anfänge des Projektes. Gemeinsam mit dem Historiker Ernst Jeckel hatte sie bereits in den 70er Jahren die Idee eines Denkmals in die Öffentlichkeit getragen.
Wir wollten an die Tat erinnern. Wir wollten an die Opfer erinnern. 6 Millionen ist ja eine Zahl. Und wir wollten, dass ihre Namen nicht vergessen werden.
Doch erst nach dem Fall der Mauer sollte das Projekt Realität werden. In einer Fernsehdokumentation des SWR wurde noch einmal an die lange und umstrittene Entstehungsgeschichte des riesigen Stelenfeldes im Herzen Berlins erinnert. Die Tatsache, dass der Graffiti-Schutz für die Stelen ausgerechnet von jener Firma stammte, die 60 Jahre zuvor in den Vernichtungslagern der Nazis das berüchtigte Gas Zyklon B geliefert hatte, Degussa, führte zu heftigen Diskussionen im Kuratorium der Stiftung. Dennoch wurde das Denkmal am 10. Mai 2005 eingeweiht. Als mindestens so wichtig hat sich in den vergangenen Jahren allerdings der Ort der Information entwickelt. Die Räume unter einem Teil des Stelenfeldes enthalten Dokumente über den Holocaust und erzählen die Geschichte betroffener jüdischer Familien.
Dieser Ort der Information ist so immens wichtig, weil das Wissen um die Dimension des Holocaust, vor allem im Osten, immer noch zu gering ist. Und Empathie für die Opfer kann ich nur empfinden, wenn ich historische Informationen habe. Und wer den Ort der Information besucht, geht auch ganz anderen Auges durch dieses Stelenfeld. Das Stelenfeld hat seine Wirkung, aber mit den Gesichtern vor Augen, mit den Geschichten im Kopf, sehe ich dieses Stelenfeld ganz anders und bin ganz anders verunsichert.
Eine Erfahrung, die auch Lea Roos bestätigt. Die 88-Jährige besucht das Denkmal für die ermordeten Juden bis heute regelmäßig mit Schülern.
Ich höre ja immer wieder, wenn wir mit Schulklassen da sind, wenn die durch das Stelenfeld gegangen sind, na ja, und dann waren sie aber im Ort der Information. Und wenn sie dann wieder raufkommen, sind die ganz still und sehr nachdenklich. Also der ist unglaublich wichtig.
Seid nicht gleichgültig. Auch das ist ja eine wichtige Botschaft des Holocaust-Mahnmals in Berlin, gerade in dieser Zeit. An seine Entstehung vor 20 Jahren wurde in dieser Woche in Berlin erinnert. Michael Bertsch berichtete. In diesen Tagen scharen sich wieder Zehntausende Leselustige um die Schau der Bücher auf der Leipziger Buchmesse. Nora Bosshonk gehört zu den wichtigsten und bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen. Zuletzt erschien von ihr mit Reichskanzlerplatz ein intensives Porträt der Frau, die später Magda Goebbels wurde. Unserem Reporter Rocco Tiede hat Nora Bosshonk kürzlich in einem Berliner Café erzählt, welche Bedeutung für sie der Glaube hat und ganz konkret immer wieder die Zeit in einem christlichen Kloster.
Es ist eine Zeit, die so ein bisschen außerhalb der Zeit ist. Man folgt ja, wenn man denn möchte, dem Tagesablauf der Schwestern, den Stundengebeten der Messe. Also der Tag ist ganz anders strukturiert als unser Alltag. Das ist, er ist nicht von so einer Zweckhaftigkeit gehetzt, sondern hat sehr viel Kontemplatives, sehr viel Sinnstiftendes. Und es ist wirklich eine Auszeit im wahrsten Sinne. Man tritt auch ein bisschen aus der Gegenwart heraus.
Nora Bosshonk ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie lebt in Berlin. Als Katholikin und Autorin geht sie seit Jahren regelmäßig ins Kloster.
Für mich ist es ein sehr guter Rückzug, weil es auch Dinge ein bisschen wieder in Relation setzt. Also Dinge, die wir im Alltag für unglaublich wichtig nehmen, die uns stressen, die uns an die Nieren gehen oder die uns vielleicht auch hochmütig werden lassen, das fällt da so ein bisschen ab. Und die Dinge, die dann vielleicht doch wirklich wichtig sind, treten ein bisschen genauer hervor.
Die Bestseller-Autorin mag die Atmosphäre in den Klöstern. Sie kann sich dort vom Alltag zurückziehen. Als Frau geht sie in Frauenklöster und schätzt die Gastfreundschaft der Nonnen.
Man ist in einem Tonus, den es seit Jahrhunderten gibt, der seit Jahrhunderten auch so eingehalten wird. Und ich finde, man erlebt sich selbst noch mal anders. Auch wenn man natürlich zu Gast nur beim Miteinander so ein bisschen auf Stippvisite ist.
In der Abgeschiedenheit erholt sich Nora Bosshonk von anstrengenden Lesereisen und findet Zeit zur Reflexion.
Mein allererster Klosterbesuch war tatsächlich in einem evangelischen Kloster. Das war ein Projekt der Klosterkammer Hannover. Und ich hatte den Auftrag, dort 2 oder 3 Wochen zu verbringen und über das Kloster zu schreiben in einer literarischen Form. Das fand ich eine sehr schöne Aufgabe. Ich merkte nur, dass mir in diesem protestantischen Kloster, was eigentlich kaum Regeln hatte, die Regeln fehlten. Nicht, dass ich immer Regeln brauche, aber das war eigentlich das, was ich gesucht hatte. Dieser Tagesablauf, der seine so selbstverständlichen und festgefügten Zeiten hat.
Die 43-jährige Schriftstellerin hat für sich herausgefunden, dass sie ihre Auszeiten besser in katholischen, kontemplativen Klöstern verbringt.
Das gemeinsame Gebet, die gemeinsame Stille, die gemeinsame Andacht, weil allein für mich sein, das kann ich in Berlin auch sehr viel und sehr gut. Ich habe kein Problem, mich auch in belebten Städten zurückzuziehen und einfach an meinem Arbeitstisch zu sitzen.
Für Nora Bosshonk steht die Arbeit als freie Autorin in krassem Gegensatz zum katholischen Klosterleben auf Zeit. Und gerade diesen Kontrast sucht sie.
tatsächlich mich mal in eine Zeit hineinfallen zu lassen, in der ich mir nicht eine eigene Struktur geben muss. Das ist für mich als Freiberuflerin, die ich mir immer meine eigene Struktur geben muss, eigentlich fast wie Erholung.
Diese Erfahrung hat sie in unterschiedlichen Klöstern gemacht.
Ich war bei den Karmelitinnen hier in Berlin, in Maria Martyrum, bei den Benediktinerinnen in Hildesheim und bei den Zisterzienserinnen in Helfter.
Zuletzt besuchte Nora Bosson die Benediktinerinnen in Alexanderdorf, südöstlich von Berlin in Brandenburg. Das Kloster, einst ein typischer preußischer Gutshof, überstand die Nazizeit und war das einzige Benediktinerinnenkloster in der DDR.
Bei Alexanderdorf spürt man, glaube ich, schon diese durchgehende Geschichte, vielleicht auch eine gewisse Widerständigkeit, die sich dadurch gebildet hat, weil es waren jetzt nicht alles Zeiten, in denen Klöster besonders beliebt waren, ob jetzt in der Durchschnittsgesellschaft oder in der politischen Elite. Es hat sich behauptet an diesem Ort.
Wer zum Beispiel ins Kloster Alexanderdorf geht, kann, aber muss nicht an allem teilnehmen, was das Leben der Ordensfrauen ausmacht.
Ich versuche schon die meisten Stundengebete, also zumindest anwesend zu sein. Ich finde es gerade die sehr frühen toll. Ich mag es zwar früh aufzustehen, aber so früh stehe ich dann doch nicht auf normalerweise in meinem Alltag. Das finde ich hat nochmal eine ganz besondere Atmosphäre und wirklich selbst im Frühjahr und Herbst vor der Dämmerung aufzustehen und dann so zu erleben, wie der Tag beginnt und anfängt. Das finde ich ein ganz großes Geschenk.
Was die Länge eines Klosteraufenthalts betrifft, machen die Klöster meist die eine oder andere Vorgabe, etwa nicht nur eine Nacht oder nicht länger als 5 oder 7 Tage. Nora Bosson zur Frage, wie lange bleibe ich als Gast im Kloster?
Es ist schön, wenn man eine Woche Zeit hat, länger als eine Woche. Dann muss ich dann vielleicht doch irgendwann wieder zurück ins säkulare Leben und zu den ganz weltlichen Dingen. Aber auch 2 Tage sind schon viel, weil diese Zeit eben so anders tickt, dass man da schon die Gedanken einmal auf den Kopf gestellt wurden.
Sehnsucht nach einer anderen Welt. Die Schriftstellerin Nora Bosson sucht immer wieder Auszeiten in christlichen Klöstern. Erfahrung, die auch zwischen Buchdeckel fließen. Unser Reporter Rocco Tiede hat mit ihr gesprochen.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Die christliche Fastenzeit ist noch immer voll im Gange. Sie endet erst in gut 3 Wochen am Ostersonntag. Der Fastenmonat der Muslime, der Ramadan, der ist gestern Abend zu Ende gegangen. Das Fest des Fastenbrechens wird entsprechend groß gefeiert. Und worauf viele gerade in den christlichen Fastenwochen verzichten, nämlich Süßes, das steht jetzt bei Muslimen besonders hoch im Kurs. Der Ramadan endet mit einem großen Zuckerfest.
Verkäuferin Lama Katan steht hinter dem Tresen und hat alle Hände voll zu tun.
Ja, genau. Die essen also viel Süßigkeiten, besonders in diesem Monat. Ist ja genau so, was passiert in Weihnachten vielleicht, ne?
Zu Weihnachten gibt es in Deutschland Plätzchen. Aber was essen die Muslime denn jetzt zum Zuckerfest am liebsten? Lama Katan zeigt auf ein Gebäck aus Grießteig, Mamul.
Gefüllt mit Datteln und Pistazien. Diese Sorten, also ist ja Spezialität für Ramadan und auch für Zuckerfest.
Aber was auch immer beliebt ist, Baklava, Blätterteigteilchen mit Zuckersirup.
Ja, also füllen mit Pistazien und auch das Vogelnest.
Das liegt auch in der Auslage. Kleiner Konfekt, geformt wie ein Vogelnest. Außen herum ist Engelshaar, also sehr dünne Teigfäden, bekannt aus der Dubai-Schokolade. Und im Nest liegen Pistazienkerne. Schön süß. Dabei hat das Zuckerfest eigentlich gar nichts mit Süßigkeiten zu tun, erzählt die junge Frau aus Syrien.
Bei uns ist in unserer Länder hat nichts zu tun mit Zucker. Aber nur hier in Deutschland habe ich das erstmal gehört. Das ist ja Zuckerfest.
In arabischen Ländern heißt das Fest ganz einfach Fastenbrechen. Nach dem Sonnenuntergang des letzten Fastentages trifft man sich zu Hause mit der Familie, Freunden und Bekannten zum gemeinsamen Essen. Und dann gibt es Geschenke. Eltern geben ihren Kindern Taschengeld, selbst wenn die schon erwachsen sind.
Ja, natürlich. Ich will auch das bis jetzt haben. Von meinen Eltern vielleicht oder so. Das ja freut uns. Es geht nicht um Geld, aber ja, wie Geschenk, ja, das freut uns.
Zum Fest des Fastenbrechens gehören natürlich nicht nur Süßigkeiten, sondern auch ein Festmahl mit viel Fleisch und Gemüse. Auch Mazen al-Alkumsan trifft sich mit Freunden und dann wird richtig geschlemmt.
Also da, man merkt schon mal am Abend danach, dass man Bauchschmerzen hat, weil man doch viel mehr gegessen hat, als man wollte, ja.
Reis mit Hähnchenfleisch ist Tradition beim Fastenbrechen. Was der Mann und Hobbykoch aus Gaza aber ganz besonders gerne kocht, Köfte, also Hackfleischbällchen aus Lamm oder Rind.
Mit Sesambaste und Tomatensauce, manchmal ist es auch mit Kartoffeln mit da rein. Und dazu serviert man auch Reis oder einfach nur mit Brot dazu. Salate werden natürlich gemacht. Es gibt so einen bekannten Tomatensalat, so einen scharfen Tomatensalat mit Dillsamen und Olivenöl und Zitrone.
2 Tage dauert das Zuckerfest, dieses Jahr Sonntag und Montag. Mit viel gutem Essen, süßem Engelshaar und viel Gemeinschaft.
Jens Wellhöhne hat sich bei Muslimen in Kassel umgehört, was ihnen das Zuckerfest zum Ende des Fastenmonats Ramadan bedeutet. Dietrich Bonhoeffer ist einer der berühmtesten protestantischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Am 4. Februar 1906 wurde er in Breslau geboren. Am 9. April 1945 wurde er von den Nazis im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Das ist genau 80 Jahre her. Und zurzeit macht Bonhoeffer wieder von sich reden, auch weil seine Lebensgeschichte und sein Weg in den Widerstand in einem Kinofilm erzählt wird. Der ist seit gut 2 Wochen bei uns auch in den Kinos zu sehen. Ein durchaus umstrittener Film, denn vor allem in den USA ist die Frage, wer war Dietrich Bonhoeffer, auch ein politischer Streit geworden. Christiane Tietz ist Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Bonhoeffer-Expertin. Sie hat ein Buch geschrieben über Dietrich Bonhoeffer, Theologe im Widerstand heißt es. Es ist im vergangenen Jahr schon in der 3. Auflage erschienen. Ich habe in dieser Woche mit Christiane Tietz gesprochen und sie gefragt, Dietrich Bonhoeffer ist ja 39 Jahre alt geworden, das ist für eine Theologenbiografie durchaus recht jung. Was hat Sie, Frau Tietz, persönlich an seiner Biografie und Theologie so interessiert, dass Sie sich intensiv mit ihm befasst haben?
Ich habe mich schon als Jugendliche sehr mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und mit der Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen und warum gab es Menschen, die sehr früh schon wahrgenommen haben, was da eigentlich passiert. Also da gehörte Bonhoeffer ja auch dazu, der 1933 schon wahrgenommen hat, dass da eine Verführung durch das passiert, was Hitler macht und dass Menschen sich davor, dass sie davor zurückweichen, jetzt hier Verantwortung zu übernehmen. Das hat mich sehr bei ihm beeindruckt. Und dann gab es aber noch einen ganz persönlichen Aspekt. Bin eigentlich durch ihn auf ihn aufmerksam geworden, weil ich die kleine Bethke-Biografie über Bonhoeffer geschenkt bekommen habe und darin las, dass Bonhoeffer später im Gefängnis sich klar gemacht hat, dass Gott nicht nur für die Schwachen da ist und für die Sünder, sondern auch für die Starken. Und das hat mir damals irgendwie sehr geholfen, weil ich aus einer Frömmigkeitstradition kam, die immer so gesagt hat, ja, du musst schwach sein, sonst bist du eigentlich in Konkurrenz zu Gott. Und das fand ich irgendwie ermutigend. Nein, ich darf auch stark sein. Das macht Gott nicht klein, wenn ich auch Dinge kann und bei Dingen irgendwie erfolgreich bin. Und diese Texte Bonhoeffers, die habe ich dann damals wirklich sehr verschlungen. Und dann war für mich klar, ich will mich weiter mit ihm beschäftigen.
Wie gesagt, es läuft ein Film über sein Leben, seine Biografie, gerade in den Kinos. Sind Sie schon im Kino gewesen, um den Film zu schauen?
Ich habe den Film schon gesehen, aber nicht im Kino.
Und hat er Ihnen gefallen?
Mir hat gefallen, dass Bonhoeffer als ein Mensch gezeichnet wird, der auch Ängste hat und Zweifel hat. Das ist ehrlich, er ist eben da nicht nur der große, mutige Held, sondern war auch unsicher. Das wird im Film gut deutlich. Es wird auch gut deutlich, dass die Zeit in den USA, Bonhoeffer war ja ein Jahr in den USA zum Studieren, dass die für ihn wichtig war, weil er dort den Rassismus vor Ort kennengelernt hat. Er hatte einen afroamerikanischen Freund, der ihn eingeführt hat in die afroamerikanische Gesellschaft. Und da hat er eben erlebt, wie Menschen unterdrückt werden. Und das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Und es hat er auch mitgenommen dann nach Deutschland, um sich in Deutschland gegen die Judenentrechtung einzusetzen. Aber nicht gefallen hat mir, dass der Film mit den historischen Grundsachverhalten sehr frei umgeht. Also an vielen Stellen nicht die historischen Abläufe so beschreibt, wie sie sind und auch Sachen wirklich verzeichnet. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Es wird in dem Film behauptet, dass Bonhoeffer selber, als ein Attentat missglückte, dann sich aufgemacht hätte, um Kontakt mit Churchill aufzunehmen, damit Churchill eine Bombe zur Verfügung stellt, mit der man dann Hitler töten könne. Das heißt, Bonhoeffer wird ganz nah an die, er gehörte ja zu der Gruppe derjenigen, die um Attentatsplanung an Hitler wussten. Aber Bonhoeffer wird so dargestellt, als wäre er eigentlich der entscheidende Akteur gewesen, der für diese gewaltsamen Vorbereitungen auch zuständig war. Und da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von historischen Details schildern, die nicht sachgerecht sind. Und was ich in der Botschaft des Filmes ganz problematisch finde, ist, dass es so dargestellt wird, als hätte sich Bonhoeffer vor allem gegen die Kirche seiner Zeit gewandt, die falsch sich verhalten hat, und als hätte er eigentlich sich von der Theologie verabschiedet. Also es wird so ein Bild von Bonhoeffer gezeichnet, der ganz alleine unterwegs oder fast ganz alleine unterwegs war und die Kirche nur kritisiert hat und die Theologie abgelehnt hat. Und das stimmt einfach nicht. Bonhoeffer war bis zu seinen letzten Tagen Theologe. Und er war auch in der Kirche, damals gab es ja die bekennende Kirche, zu der er gehört hat, die er auch kritisch gesehen hat, aber deren Grundausrichtung, nämlich zu versuchen, den Einfluss des Nationalsozialismus zurückzudrängen, die er geteilt hat. Also da wird ein Bild von Kirche gezeichnet, so als wäre die Kirche eigentlich dafür zuständig gewesen, dass sich die Nazis durchgesetzt haben. Und die Kirche war aber nur ein Akteur damals in einer durch und durch nationalsozialistischen Gesellschaft.
Frau Tietz, ich bleibe noch mal bei dem Film. Sie haben es erwähnt, Bonhoeffer war Teil des Widerstands in der Gruppe, die das Attentat vom 20. Juli geplant und ausgeführt hat. In den USA zeigte das Filmplakat ja Bonhoeffer mit einer Pistole in der Hand. Das ist durchaus heftig kritisiert worden. In Deutschland ist das anders. Aber was ist falsch daran, sozusagen Bonhoeffer als ja diesen Attentäter darzustellen?
Also einfach, er war es nicht. Er hat die Gruppe der Attentäter seelsorgerlich begleitet, gerade auch angesichts der Frage, darf man sowas überhaupt? Darf man dem Gebot Gottes, du sollst nicht töten, widersprechen? Aber es war nie die Frage, ob er selber da eine Waffe in die Hand nimmt. Und was jetzt bei dem amerikanischen Film wirklich problematisch war, was das in der Werbung der Satz dabei stand, wie weit bist du selbst bereit zu gehen? Also da wird eine Rahmung aufgebaut, die sagt, eigentlich, wenn wir uns an Bonhoeffer ein Vorbild nehmen, dann müssen wir auch selber bereit sein, eine Waffe in die Hand zu nehmen, um für Dinge mit Gewalt einzutreten. Und das hat Bonhoeffer natürlich nicht grundsätzlich abgelehnt, aber die Rahmung in den USA, da geht es ja vor allem darum, dass eben Bonhoeffer dafür instrumentalisiert wird, dass man gegen den Liberalismus kämpfen soll, gegen Minderheitenrechte. Und das ist jetzt völlig gegen das, wofür Bonhoeffer gestanden hat. Bonhoeffer hat sich für Minderheiten eingesetzt. Bonhoeffer war durchaus auch ein liberaler Mensch, der jetzt nicht der Meinung gewesen wäre, wir müssen Nationalismus vorantreiben. Also vielleicht sage ich das nochmal deutlicher. Also in den USA ist die Rahmung des Filmes ja in der Werbung und wie der Film selber dort verstanden wurde, ging es vor allem darum, dass Bonhoeffer eigentlich auf der Seite von Donald Trump steht und von dem Nationalismus, der da vorangetrieben wird. Und Bonhoeffer war ein heftiger Gegner des Nationalismus. Ein Satz wie Make America Great Again wäre Bonhoeffer nicht über die Lippen gekommen, weil er fest davon überzeugt war, dass alle Menschen Geschwister sind und alle Menschen gleich sind und dass nationalistisches Denken dem christlichen Glauben völlig widerspricht.
Genau, das ist ja diese Vereinnahmung, die in den USA passiert, dass Trump gerade von der MAGA-Bewegung geradezu verehrt wird und eben ja als Symbol des Widerstands gilt gegen Demokraten, gegen Frauenrechte, gegen Minderheitenrechte. Dagegen haben sich ja auch die Nachfahren Bonhoeffers öffentlich gewehrt. Es gab auch eine Stellungnahme von Theologinnen und Theologen aus Deutschland. Wie reagieren Sie auf diese Vereinnahmung Bonhoeffers? Wie kann man sozusagen Bonhoeffer wieder zurückgewinnen?
Ich glaube, man muss erstmal die historischen Tatsachen sich vor Augen führen. Also wogegen hat sich Bonhoeffer eigentlich gewandt? Das war Widerstand in einem nationalsozialistischen Unrechtsstaat. Es war nicht Widerstand in einer Demokratie. Ja, also das ist sozusagen, da gehen die Grundkategorien durcheinander, wenn man sagt, wir sind jetzt in einer Situation, wie Bonhoeffer damals in der Situation war. Wir leben in einer Demokratie, sodass man sich auch anders wehren kann, als indem man gewaltsame Methoden an die Hand nimmt. Und dann ist mir wichtig, wogegen hat sich Bonhoeffer eben gewandt? Also Sie haben das schon richtig gesagt. Bonhoeffer hat eben für Minderheitenrechte sich eingesetzt. Er hat sich gegen Nationalismus gewandt. Insofern kann man Bonhoeffer jetzt nicht vereinnahmen für das, was man selber da für richtig hält. In den USA ist es so zugespitzt worden, dass gesagt wurde, bei der ersten Wahl von Trump schon, es ist jetzt ein Bonhoeffer-Moment. Also jetzt ist der Moment, wo wir alle wie Bonhoeffer handeln müssen. Bonhoeffer wäre genau bei uns, der hätte auch, um es ganz platt zu sagen, der hätte auch Donald Trump gewählt. Und damit wird eigentlich versucht, eine Dramatik auch in die Situation reinzukriegen. Das ist historisch wirklich, das wird ganz schief.
Bonhoeffer hat ja schon sehr früh gewarnt vor der Gefahr des Nationalsozialismus, insbesondere auch vor dem Führerkult. Was hat ihn aus Ihrer Sicht dazu angetrieben und vor allem auch, was könnten wir heute davon lernen?
Wichtig war die Prägung in seiner Familie, dass die ganze Familie sich bewusst war, man muss Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, in der man lebt. Also es reicht nicht, ein glückliches Privatleben zu haben und sich da wohlzufühlen, sondern die Kinder sind aufgewachsen, also Bonhoeffer mit seinen Geschwistern, mit der Aufforderung, ihr müsst euch einsetzen für eine bessere Gesellschaft. Und dadurch waren die sehr wachsam, was überhaupt passiert ist. Und die ganze Familie war sehr früh schon sich dessen klar, dass Hitler ein Verführer der Menschen wird. Und Verführer heißt jetzt, dass Menschen ihre Verantwortung delegieren an so eine Person. Dass sie bereit sind, jemand hinterherzulaufen und zu sagen, ja, das ist jemand, der weiß es besser als wir oder der wird schon alles richtig machen und nicht selber noch kritisch unterwegs sind. Was können wir daraus lernen? Dass wir alle Verantwortung haben, unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass sie eine gerechte Gesellschaft ist, wo wir nicht einfach Verantwortung abgeben an Politiker oder uns zurückziehen ins Private und sagen, wir können ja eh nichts ändern.
Ich hatte es schon gesagt, Frau Tietz, schon mit 39 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Er hat einmal aufgeschrieben, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Was bedeutet Ihnen dieser Satz?
Das ist ein unglaublich kraftvoller Satz, finde ich, weil es so zeigt, auf der einen Seite, er hofft auf eine Zukunft, die von Gott herkommt, aber gleichzeitig sagt er, das ersetzt nicht meine Verantwortung. Oder ich sage es nochmal anders, Glaube und Verantwortung gehören zusammen, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Also das heißt für mich jetzt schon auch täglich immer wieder den Mut aufzubringen und die Kraft, mich auch einzusetzen für eine bessere Zukunft hier.
Wie rechte Christen in den USA versuchen, Bonhoeffer zu vereinnahmen für die Zerstörung der Demokratie und warum es wichtig ist, 80 Jahre nach seinem Tod an den Theologen und Widerständler zu erinnern, darüber habe ich gesprochen mit Christiane Tietz. Sie ist Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Bonhoeffer-Expertin. Ihr Buch heißt Dietrich Bonhoeffer, Theologe im Widerstand und ist im CH Beck Verlag erschienen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.